Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Susanne Daubner.
Einen schönen guten Abend. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Zweiter Tag der Münchner Sicherheitskonferenz. Mit Spannung war die Rede von US-Außenminister Rubio erwartet worden. Aber anders als der amerikanische Vizepräsident Vance vor einem Jahr schlug Rubio versöhnlichere Töne an. Er betonte, die USA und Europa gehörten zusammen. Die Vereinigten Staaten wollten starke Partner. Gleichzeitig machte er aber auch deutlich, dass die nationalen Interessen der USA an erster Stelle stehen.
Der mit Spannung erwartete Auftritt von Marco Rubio. Er schmeichelt den Europäern, spricht über gemeinsame Kultur und beschwört zunächst den Zusammenhalt von Europa und den Vereinigten Staaten. Wir gehören zusammen. Die Vereinigten Staaten wurden vor 250 Jahren gegründet, aber unsere Wurzeln liegen auf diesem Kontinent schon lang zuvor. Danach aber zeichnet Rubio eine Zukunft ohne alles, was Deutschland und Europa wichtig ist. Weg von den Vereinten Nationen, weg von der Welthandelsorganisation, hin zu einer westlichen Welt mit christlicher Kultur und ohne weitere Zuwanderung. Wir sind bereit, den Weg dahin allein zu gehen, wenn das notwendig ist. Aber wir fänden es besser und hoffen, dass wir das zusammen mit Ihnen hier tun. Im Anschluss wird es nicht unbedingt freundlicher. Die nächste Großmacht China warnt Europa davor, sich wirtschaftlich vom Reich der Mitte unabhängiger zu machen. Das ist eine rückwärtsgerichtete Denkweise, die bewirkt nichts Gutes. Diese Idee der systemischen Rivalität wäre für alle toxisch. Politischer Druck von den USA, wirtschaftliche Kritik aus China und dann macht er, der ukrainische Präsident Selenskyj, den Europäern militärische Vorwürfe. Man sei für die Hilfe sehr dankbar, aber Europa sei einfach zu langsam. Viele Politiker sollten mehr von den ganz normalen Ukrainern lernen, die gerade unsere kaputten Stromleitungen reparieren. Man muss handeln und man muss sofort handeln. Der heutige Tag macht die großen Baustellen Europas und Deutschlands deutlich, wobei das Militärische vermutlich noch am einfachsten zu lösen ist. Das Verhältnis zu China und vor allem das zu den USA dürften auf lange Zeit die bestimmenden Themen bleiben.
Ja, Markus Preis in München. An welchem Punkt steht denn jetzt das transatlantische Verhältnis nach der Rede von US-Außenminister Rubio?
Ja, Rubio hat schon versucht, den Europäern auch ein bisschen zu schmeicheln. Er hat die lange gemeinsame Geschichte betont. Er hat die Hervorbringung der europäischen Kultur herausgestellt, von Michelangelo über Beethoven und Mozart bis zum Kölner Dom. Aber bei all diesen freundlichen Worten schwang im Hintergrund auch immer eine Art Drohung mit, nämlich dieses Bündnis hat nur dann wirklich eine Zukunft, wenn ihr Europäer die Welt euch auch künftig so vorstellt, wie wir das in Washington tun, wie das Donald Trump tut. Entsprechend die Reaktionen noch am diplomatischsten. Außenminister Wadephul, der sagte, Rubio sei ein echter Partner. Deutlich kritischer dann schon der Vizekanzler Lars Klingbeil, der sagte, der größte Fehler wäre jetzt zu glauben, dass das alles wieder gut wird. Und sehr kritisch Verteidigungsminister Pistorius, der nochmal daran erinnert hat, dass die USA vor kurzem noch Grönland annektieren wollten. Trotzdem sagen Teilnehmer hier in München, das war ein produktives Wochenende. Nicht, weil hier der Streit gelöst wurde, sondern weil man anders als im vergangenen Jahr nicht nur einen großen Knall hatte, sondern Europäer und Amerikaner sich sehr deutlich gesagt haben, wo sind die Gemeinsamkeiten, welche Forderungen hat man an den anderen und auch wo sind No-Gos, wo sind rote Linien für beide Seiten. Und ein Diplomat sagte mir, damit kann man eigentlich ganz gut arbeiten.
Markus Preis in München, danke für Ihre Einschätzung. Auf der Sicherheitskonferenz vor 2 Jahren erfuhr die Witwe von Kreml-Kritiker Nawalny vom Tod ihres Mannes. Nawalny war zu der Zeit in einem russischen Straflager. Die Behörden sprachen von einem natürlichen Tod. Für Deutschland und 4 weitere europäische Länder steht jetzt aber fest, dass Nawalny vergiftet wurde. In Gewebeproben Nawalnys, die heimlich entnommen worden sein sollen, sei ein starkes Nervengift nachgewiesen worden.
Es ist Julia Nawalnaja wichtig, diese Nachricht zu verbreiten. Sie präsentiert gemeinsam mit westlichen Außenministern das Ergebnis von Laboruntersuchungen, dass ihr Mann Alexei mit einem Nervengift getötet wurde. Alexei Nawalny war Russlands bekanntester Oppositioneller. Er starb vor 2 Jahren in einer Strafkolonie in Russland. Wladimir Putin hat meinen Mann Alexei Nawalny getötet, unter Verwendung eines chemischen Kampfstoffs. Es ist nichts Neues, dass Wladimir Putin ein Mörder ist, aber jetzt haben wir dafür noch einen weiteren direkten Beweis. Westliche Labore haben in Nawalnys sterblichen Überresten das Gift Epibatidin entdeckt, das aus südamerikanischen Giftfröschen gewonnen wird, erklärt Deutschlands Außenminister.
Dessen Wirkung 200-mal so stark ist wie Morphium. Es lähmt die Atemmuskulatur, die Opfer ersticken qualvoll.
Schweden wünscht sich nun schärfere Sanktionen gegen die Verantwortlichen für Nawalnys Tod in Russland.
Putin should be in jail.
Putin sollte im Gefängnis sein, aber wir bringen das jetzt zur Organisation für das Verbot chemischer Waffen, um Russland Fragen zu stellen und den Druck auf Russland zu erhöhen. Russland hatte immer behauptet, Nawalny sei eines natürlichen Todes gestorben. Doch das galt schon lange als wenig glaubhaft, denn unter anderem Nawalny selbst war 2020 schon einmal vergiftet worden. Und auch auf andere Staatsfeinde wie den Ex-Agenten Skripal wurden Giftanschläge durch russische Geheimdienste verübt.
Parallel zur Sicherheitskonferenz protestierten heute in München rund 250.000 Menschen gegen das Regime im Iran. An der Demonstration nahm auch der Sohn des gestürzten Schahs Reza Pahlavi teil. Er wurde mit großem Jubel auf der Theresienwiese empfangen. Redner auf der Kundgebung forderten einen friedlichen demokratischen Neuanfang im Iran. Das Regime müsse für seine Taten gegen die eigene Bevölkerung verfolgt und bestraft werden.
Heute Mittag Ankunft in München. Setayesh Hadizadeh ist extra aus Berlin angereist. Die 31-Jährige lebt seit 10 Jahren in Deutschland. Sie setzt sich für einen Regimewechsel in ihrer Heimat ein und kann deshalb nicht zurück. In die Demonstration heute in München setzt sie große Hoffnungen.
Weil wir dann vielleicht der Welt und auch den Menschen im Iran zeigen können, dass wir alles für sie tun. Und das ist gerade das Einzige, was wir machen können.
Nach Polizeiangaben sind rund 250.000 Menschen dem Aufruf zur Großdemonstration gefolgt. Viele unterstützen den Sohn des 1979 gestürzten Schahs von Persien, Reza Pahlavi. Der in den USA lebende Exil-Oppositionelle kündigt an, den Iran in eine demokratische Zukunft führen zu wollen.
I am committed.
Ich möchte dieser Führer des Übergangs sein, sodass wir eines Tages die Möglichkeit haben werden, über die Zukunft unseres Landes in einem demokratischen, transparenten Prozess mit freien Wahlen entscheiden zu können. Setayesh Hadizadeh sagt ausdrücklich, sie wolle nicht zurück in eine Monarchie. Sie und ihre Freunde glauben aber, dass Pahlavi ein Wegbereiter für Demokratie sein könnte. Per Telefon sind sie im Kontakt mit Freunden im Iran. Die sagen, ohne Hilfe aus dem Ausland schaffen sie es nicht.
Es ist einfach für die normalen Menschen nicht möglich, so ein Terrorregime zu stürzen.
Ein Zeichen, das von dieser Demonstration heute ausgehen soll.
Bei den Tarifverhandlungen für den öffentlichen Dienst der Länder ist eine Einigung erzielt worden. Die gut 900.000 Beschäftigten bekommen in 3 Schritten insgesamt 5,8% mehr Geld bei einer Laufzeit bis Januar 2028. Verdi-Chef Wernicke und die Bundesländer als Arbeitgeber zeigten sich zufrieden. Die Länder kostet der Abschluss von Potsdam nach eigenen Angaben mehr als 4 Milliarden Euro.
Bis tief in die Nacht hatten sie verhandelt, die Vertreter von Gewerkschaften und Ländern. Heute Morgen dann die gemeinsame Botschaft, man habe sich geeinigt.
Für Verdi kann ich sagen, wir haben nicht alle Ziele erreicht, die wir uns in dieser Tarifrunde vorgenommen haben, aber doch viele. Und als erstes will ich betonen, dass es uns gelungen ist, nach wirklich 10 Verhandlungen eine Reallohnsteigerung für die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes der Länder zu vereinbaren.
Insgesamt erhalten die Beschäftigten 5,8% mehr Lohn in 3 Schritten, mindestens 100 Euro monatlich, sowie höhere Zulagen bei Schichtdiensten. Kündigungsschutz und Arbeitszeiten der Ostländer werden ans Westniveau angeglichen. Die Laufzeit des Tarifvertrags beträgt 27 Monate. Die Bundesländer als Arbeitgeber sprechen von einem vertretbaren Kompromiss, verweisen aber auf die vielerorts leeren öffentlichen Kassen.
Wir müssen eben sehen, dass wir im Moment mit dem auch auskommen müssen, was da ist.
Und das ist ganz schön schwierig und ganz schön knapp. Und insofern ist das eben an dieser Stelle ein Abschluss, den wir an der Stelle gerade noch vertreten können und dem wir gerade unsere Unterschrift geleistet haben.
Begleitet wurden die Verhandlungsrunden der vergangenen Wochen immer wieder von Warnstreiks, etwa bei Behörden, an Hochschulen oder in Kitas. Weitere Streiks sind durch den heutigen Tarifabschluss nun vom Tisch.
Zum Sport. In der Fußball-Bundesliga halten die Bayern dank Torjäger Harry Kane weiter Abstand zu den Verfolgern an der Tabellenspitze. In Bremen siegten die Münchner mit 3:0.
Harry Kane ist mal wieder Münchens Mitarbeiter des Tages. Der Mittelstürmer in der 22. Minute mit der Führung für die Bayern durch den sicher verwandelten Foul-Elfmeter. Nur 3 Minuten später Ballverlust der Bremer im Spielaufbau. Harry Kane nicht angegriffen zum 0:2. Es ist bereits der 26. Saisontreffer für den Top-Torjäger der Fußball-Bundesliga. Zur Pause lässt sich Bayern-Torwart Neuer mit muskulären Problemen auswechseln. Sein Stellvertreter Jonas Urbich nach gut einer Stunde mit dieser Riesentat gegen Romano Schmid. Werders neuer Trainer Daniel Thun sieht bei seiner Heimpremiere zwar eine ordentliche Leistung seiner Elf, aber die Bremer sind gegen die effektiven Münchner letztlich chancenlos. Goretzka zum 0:3 Endstand. Die Bayern gewinnen klar und halten die Konkurrenz in der Tabelle auf Abstand.
Die TSG Hoffenheim in Blau spielbestimmt von Beginn an viele gute Möglichkeiten. Kabak gegen Atubolo und Ranac an die Latte. Zur Pause ein glückliches 0:0 für die Freiburger, deren Trainer Julian Schuster gelb gesperrt auf der Tribüne sitzt. 30 Sekunden nach dem Seitenwechsel. Zufall, in der Mitte wartet Aslani, die TSG Hoffenheim mit dem Führungstreffer. Aslani, der obere Teil seines Rückens, drückt den Ball ins Tor. Keine 6 Minuten später im Anschluss an einen Eckball des starken Zufall. Der zweite Assist von Zufall und Kabak mit dem 2:0 für die Gastgeber. Hochverdient, Freiburg müde nach dem Pokalsieg in Berlin am vergangenen Dienstag. Dann bereits die 5. Minute der Nachspielzeit. 1 Minute zuvor eingewechselt der Franzose Jean Drey, der dann mit seinem ersten Saisontor zum 3:0 Endstand. Hoffenheim Untertrainer Christian Ilzer jetzt mit 8 Heimsiegen in dieser Saison in Folge. Vereinsrekord.
Und hier die weiteren Ergebnisse. Leverkusen St. Pauli 4:0, Frankfurt Mönchengladbach 3:0, Hamburger SV Union Berlin 3:2. Im Spiel Stuttgart gegen Köln steht es kurz vor dem Ende 1:1. Gestern gewann Dortmund gegen Mainz 4:0, morgen spielt dann noch Augsburg gegen Heidenheim und Leipzig hat Wolfsburg zu Gast. Die Tabelle, die Bayern vorne weg, dahinter Dortmund, Hoffenheim und Leverkusen im Tabellenkeller. Alles wie gehabt, Bremen auf dem Relegationsplatz vor St. Pauli und Schlusslicht Heidenheim. Am 8. Wettkampftag der Olympischen Spiele in Mailand und Cortina d'Ampezzo ist das deutsche Team noch ohne Medaille. Momentan läuft das Springen von der Großschanze und der Skeleton-Wettbewerb der Frauen. Enttäuschungen gab es zuvor beim Eishockey.
Nach ihrem 2. Spiel gehen die deutschen Eishockeymänner überraschend als Verlierer vom Eis. 2-mal erzielt die DEB-Auswahl in den schwarz-gelben Trikots eine Führung. Gegner Lettland gleicht jeweils aus und trifft im Schlussdrittel doppelt. Das deutsche Team kommt nur noch zum Anschlusstor. Endstand 3:4. Für die deutschen Frauen ist das olympische Eishockeyturnier nach dem Viertelfinale beendet. Eine ordentliche Leistung gegen die großen Favoritinnen aus Kanada reicht nur zu einer 1:5 Niederlage. Die deutschen Biathletinnen um Franziska Preuß warten weiter auf die erste Einzelmedaille. Im Sprint über 7,5 Kilometer wird Preuß mit einem Schießfehler Siebte und damit beste Deutsche. Eine Rose zum Valentinstag und Gold erläuft sich Maren Schirkjeeide aus Norwegen. Silber und Bronze gehen nach Frankreich an Océane Michelin Lynx und Lou Jean Monod.
Und nun die Wettervorhersage für morgen, Sonntag, den 15. Februar.
Morgen wird es vorübergehend freundlicher, aber gegen Abend ziehen von Westen wieder Schneefälle ins Land. Im Süden und Osten schneit es heute Nacht gelegentlich, im Stau der Alpen und des Erzgebirges auch längere Zeit untergiebig, sonst klart es teilweise auf, verbreitet besteht Glättegefahr. An den Alpen schneit es morgen weiter, sonst scheint neben Wolken öfter die Sonne, später werden die Wolken von Westen wieder dichter und bringen gegen Abend neue Schneefälle. Heute Nacht verbreitet Minusgrade, im Norden sogar teilweise strenger Frost. Dort und im Osten morgen weiter frostig, im Südwesten dagegen 4 bis 6 Grad. Montag erst Schnee, der im Westen in Regen übergeht. Vorsicht, Glättegefahr. Richtung Norden und Osten fällt weiter Schnee, dazu windig. Dienstag noch ähnlich, aber Mittwoch wird es vorübergehend wieder freundlicher.
Soweit das Aktuelle vom Tage. Ich wünsche Ihnen jetzt noch einen schönen Abend.